Werte Hörer, der Kontrafunk hofft, dass Sie alle gesund und munter ins Jahr 2026 gestartet sind. Mein Name ist Robert Meyer und damit Sie das Jahr bestens informiert beginnen, gibt's auch heute wieder einen Wochenrückblick mit ausgewählten Beiträgen aus Kontrafunk aktuell. Unter anderem zu Einreiseverboten für deutsches NGO-Führungspersonal, zum Spendengeldskandal in den USA und zum Wert des Buches für den Konservatismus. Die USA haben Einreiseverbote für die beiden Geschäftsführerinnen der sogenannten deutschen NGO Hate Aid, Annalena von Hodenberg und Josephine Ballon, ausgesprochen. Während sich Hate Aid als Kämpfer gegen Hass im Netz betrachtet, werfen die USA der NGO vor, unter Verwendung des Europäischen Digital Services Act Zensur zu betreiben. Hate Aid propagiert unter anderem die Ansicht, es gebe keinen Rassismus gegen Weiße, und ist dafür bekannt, vornehmlich Inhalte zu bekämpfen, die linkspolitischen Narrativen widersprechen. Der Rechtsanwalt Ralf Höcker erläuterte, was die Sanktionen für Meinungsfreiheit und staatlich geförderte Netzpolitik bedeuten.
Hate Aid wird staatlich zum einem erheblichen Teil finanziert mit Millionen aus Bundesmitteln. Hate Aid ist persönlich sehr eng verknüpft mit politischen Entscheidungsträgern. Hate Aid wird von der Politik als Berater hinzugezogen und Hate Aid führt Aufgaben aus, die eigentlich urstaatliche Aufgaben sind, nämlich die Prüfung, welche Äußerungen zulässig sind und welche nicht zulässig sind, und übt Druck aus, damit bestimmte Äußerungen nicht mehr im Internet erscheinen, mit Begründungen, die zum Teil abenteuerlich sind. Was die da machen, ist die Wahrnehmung einer ausgelagerten staatlichen Aufgabe. Und damit ist das keine NGO, sondern eine GO. Es ist eine Organisation, deren Handeln letztlich staatlich oder quasi-staatlich ist. Klar ist, dass es eine eindeutige, auch personelle Verwandlung gibt mit einem bestimmten politischen Bereich, nämlich einem linksgrünen politischen Bereich. Und ganz überraschend ist es dann auch so, dass vor allem, jedenfalls wenn wir uns prominente Mandate angucken oder prominente Fälle, in denen Hate Aid unterstützt hat, es sich um Personen aus eben diesem linksgrünen Spektrum handelt, die dann auch mit Steuergeldern mitfinanziert werden letztlich. Zum Teil auch querfinanziert, wie auch immer, aber sie kriegen aus staatlichen Quellen Geld, damit erfüllen sie ihre Aufgabe, und dieses Geld, das sie aus staatlichen und privaten Quellen bekommen, fließt dann wieder an bestimmte Politiker mittelbar zurück aus dem linksgrünen Spektrum. Also das klingt schon alles sehr nach Filz und nach Klüngel, wie man bei uns in Köln sagt. Also eine demokratische Legitimation besteht erstmal nicht. Die Geschäftsführung können wir ja nicht in einem demokratischen Prozess abwählen. Wir können nicht morgen eine Abstimmung machen und dann abstimmen lassen darüber, ob die weiterhin ihre Arbeit machen sollen. Darum gibt es schon mal keine direkte demokratische Legitimation. Das alles wird vermittelt über die Legitimation der Regierung, die letztlich dafür verantwortlich ist, dass es diese Organisationen gibt und die diese Macht haben. Mit Demokratie hat das Ganze aus meiner Sicht wenig bis gar nichts zu tun. Ich halte dieses Vorgehen eher für demokratiefeindlich, was sie da machen. Aber sie sagen natürlich genau das Gegenteil. Sie sagen, sie schützen die Demokratie, sie schützen die Meinungsfreiheit, indem sie auf undemokratische Weise Meinungsfreiheit unterdrücken. Also das hat schon was von George Orwell von 1984. Es ist eigentlich vollkommen absurd, was da geschieht, aber viele nehmen es denen ab. Es passiert natürlich auf einer rechtlichen Grundlage, insofern als es den DSA gibt, den Digital Services Act. Es gibt schon eine rechtliche Grundlage, allerdings gibt es keine demokratische Kontrolle, keine direkte demokratische Legitimation in dem Sinne, dass jetzt irgendjemand die Möglichkeit hätte, die Geschäftsführung zum Beispiel von Hate Aid per demokratische Abstimmung, Volksabstimmung oder wie auch immer, abzuwählen. Das funktioniert eben nicht und man hat auch keinen Einfluss direkt auf das, was die da tun. Wenn die wollen, und das ist nun mal ein linksgrüner Klüngel, der sich vorgenommen hat, Meinungsäußerungen zu beschränken, wenn die das wollen, dann helfen die eben nur Leuten, die ihnen politisch in den Kram passen, und dass das in diese Richtung geht, auch tatsächlich geht, das können wir ja wirklich sehen. Wenn man nicht das vertritt inhaltlich, was die Macher von Hate Aid inhaltlich politisch befürworten, dann hat man es sehr schwer, an die Fördergelder zu kommen, dann hat man es sehr schwer, eben Gerichtsverfahren finanziert zu bekommen. Das funktioniert dann eben im Zweifel möglicherweise nicht, während man als Renate Künast sofort Gelder bekommt, um irgendwelche Äußerungen wegzuklagen. Es braucht keine NGOs, vor allem nicht in dieser exzessiven Form. Organisationen wie Hate Aid sind nicht nur vollkommen überflüssig, sie sind schädlich. Der Staat kann und sollte in der Tat
direkt diese wichtige Aufgabe der Regulierung von Meinungsäußerungen im Netz, diese für die ganze Demokratie wichtige Aufgabe, selbst umsetzen. Und wie das geht, ist relativ simpel. Wenn im Netz jemand etwas sagt, was die Rechte eines Dritten verletzt, dann kann dieser Dritte dagegen vorgehen. Und er kann das durch einen Anwalt tun. Er kann zu Gericht gehen im Zweifel. Aber dass es dazwischen geschaltet irgendwelche Privaten gibt, die mit einer eindeutigen politischen Schlagseite nur bestimmte Dinge aus dem Netz fischen, das ist letztlich skandalös. Das brauchen wir nicht und damit muss Schluss sein.
Die Corona-Enquete-Kommission wurde zwar von Beginn an als ein Schritt in die richtige Richtung wahrgenommen, dennoch wurde sie als Instrument zugunsten einer echten Aufarbeitung vor allem von Seiten der Skeptiker als unzureichend betrachtet. Das bestätigten auch die bisher abgehaltenen Sitzungen, deren strenges Zeitregime kaum eine Möglichkeit zur ausführlichen Bearbeitung diverser Fragen gelassen hatte. Einer derjenigen, die sich unermüdlich um die Aufarbeitung der sogenannten Pandemie verdient machen, ist der Datenanalyst Tom Lausen. Er ist Sachverständiger in der Corona-Enquete-Kommission des Bundestages und mit ihm zogen wir Bilanz. Was wurde 2025 wirklich aufgeklärt?
Man kann das nicht Aufarbeitung nennen, das ist auch gar nicht so gedacht, denn die Enquete-Kommission tut so, als würde sie irgendwelche Sachverhalte aufklären. Das tut sie in Wirklichkeit nicht. Die Grünen haben offensichtlich ihr einziges Interesse dahingehend, dass sie eine politische Beschädigung von Herrn Spahn herstellen möchten in Bezug auf die Maskengeschichten, auf die Milliarden, die da ausgegeben wurden, was ja nicht zu Unrecht ist, aber mehr Interesse an irgendeiner genaueren Aufklärung haben sie nicht. Das ist sozusagen der Versuch, eine politische Beschädigung dahingehend hinzuführen, dass man vielleicht wieder selber mehr Stimmen bekommt. So interpretiere ich das jetzt mal. Aber eine Aufarbeitung ist das nicht, weil jegliche Form von Aufarbeitung wird quasi im Moment der Fragestellung von der Vorsitzenden Frau Hoppermann unterbunden. Zu der Enquete-Kommission gehören drei Teile. Man hat die Enquete-Kommission, die mit 28 Mitgliedern besetzt ist, 14 Sachverständige, die parteifern sein sollten, und 14 Mitglieder des Bundestages dort hineingesetzt, je nach Fraktionsstärke, sodass alle Fraktionen dort vertreten sind, die auch im Bundestag vertreten sind. Und dann gibt es drei Teile und diese 28 Menschen hat man dann in Arbeitsgruppen aufgeteilt. Dort ist das sozusagen nochmal zerkleinert worden, die ganze Thematik in 5 Arbeitsgruppen. Eine ist Recht, eine ist Daten, eine ist medizinische Geschichten und so weiter. Und in diesen Gruppen wird als erster Teil einiges besprochen. Das ist dann schon sehr problematisch, wie ich das jetzt wahrnehme. Die zweite ist der nicht öffentliche Teil dieser sogenannten Aufarbeitung. Da werden dann Anträge von den Fraktionen eingebracht und regelmäßig die Anträge, die wir einbringen, werden abgebügelt. Da gibt es also keinen einzigen Antrag, der durchkommen kann. Und dann kommt der öffentliche Teil. Das ist also das, was die Menschen da draußen öffentlich eben sehen dürfen. Da werden dann zu jeder Sitzung bis zum Ende 26 und Mitte 27 5 bis 6 Sachverständige eingeladen. Die dürfen die Fraktionen und die Sachverständigen dann befragen. Das haben wir jetzt auch schon, ich glaube, 4-mal gemacht. Und daraus sind natürlich sehr interessante Höhepunkte gekommen. Beim ersten Mal hatten wir die Vorsitzenden von den jeweiligen Enquete-Kommissionen oder Untersuchungsausschüssen der Bundesländer da. Die waren dann zugeschaltet oder zugegen in der allerersten Sitzung. Und mein persönliches Highlight war, ich habe die gefragt, naja, haben Sie denn damals in Ihren Enquete-Kommissionen oder Untersuchungsausschüssen auch darüber gesprochen, ob in den Entscheidungswegen für die Lockdowns auch mal erwogen wurde, also ob da auch Folgen abgeschätzt wurden, wie zum Beispiel, dass Besuchsverbote zu mehr Sterbefällen bei alten Menschen in Pflegeheimen führt und dass man möglicherweise Todesfälle produziert, die man nicht hätte, wenn man diesen Lockdown nicht machen würde. Und da haben wir unisono gehört, nein, darüber haben wir nicht gesprochen. Das gibt mir schon mal eine Auskunft über die Qualität der anderen Untersuchungsausschüsse, die bisher da waren. Und die zweite Sitzung, da war Frau Büchs da. Frau Büchs ist ja die Vorreiterin von Ethik und Moral in der Corona-Krise gewesen. Niemand kannte sie vorher. Und dann wurde sie ja Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Und dann hat sie leider ihr Amt aus meiner Sicht massiv missbraucht, indem sie zum Beispiel die Impfung als oberstes Mittel nach vorne gestellt hat. aber in Wirklichkeit gar keine Ahnung offensichtlich davon hatte, was das eigentlich bedeutet, diese Impfung. Denn Professor Homburg hat sie gefragt, warum sie gesagt hat, dass diese Impfung quasi in 2 Wochen aus dem Körper weg ist. Und da hat sie dann gesagt, das sei nur eine Einschätzung gewesen, aber hat es eben einem Millionenpublikum regelmäßig um den Bart geschmiert und hat ihr Gesicht ja auch in jede Kamera gehalten, die sich angeboten hat. In der dritten Sitzung haben wir dann Herrn Professor Drosten da gehabt, der Initiator des Lockdowns und der Schulschließungen. Das muss man heute ganz klar sagen, denn wer Jens Spahns Buch gelesen hat, wir werden uns viel zu verzeihen haben oder wir werden uns viel verzeihen müssen, der wird relativ schnell rausfinden, dass Herr Drosten derjenige war, der, bevor eine Risikohochstufung stattgefunden hat, die Ministerpräsidenten quasi überrumpelt hat, zusammen mit Frau Merkel, doch bitte in den Ländern einen Lockdown zu machen, ohne Evidenz und ohne irgendwelche Folgenabschätzungen. Also das ist für mich tatsächlich sehr revolutionär, aber er hat sich gewunden. Und Herr Drosten hat in dieser Sitzung dann auch noch zugegeben, dass er davon ausgeht, dass drastische Maßnahmen, die er sehr stark befürwortet hat und auch den Leuten empfohlen hat, er geht auch davon aus, dass dabei Menschen durch Besuchsverbote in Altenheimen natürlich gestorben sind. Und jetzt die letzte Runde war mit Herrn Spahn und der hat gesagt, naja, also es war immer klar, dass die Impfung nie vor Weitergabe des Virus schützt und damit sind auch ganz viele Dinge gefallen. Das sind die Ergebnisse jetzt in allen Details aus den Sitzungen und ich finde das beachtlich, aber die Gegenseite, das nenne ich jetzt mal so, wehrt sich massiv dagegen.
»2025 brachte neue militärische Eskalationen, Waffenruhen und internationale Friedensinitiativen im Konflikt zwischen Israel und der Hamas mit sich. Was ist davon geblieben und was erwartet die Region 2026?« Einschätzungen kamen vom deutsch-israelischen Rechtsanwalt Nathan Gilbert.
»Ich glaube, die große Erleichterung in Israel, dass die wenigen verbleibenden überlebenden Geiseln aus der Geiselhaft und der Verschleppung der Hamas befreit worden sind. Ich glaube, das war so ziemlich das wichtigste Ereignis bei vielen anderen sehr wichtigen Ereignissen, das zurückblickend zuerst ins Auge sticht. Ich denke, man hat vor allen Dingen gesehen, dass Israel, das ja zweifelsohne Opfer des Hamas-Angriffes vom Oktober 2023 war, als Täter dargestellt wird. Das ist eine sehr schmerzende Erkenntnis für die Israelis, aber es ist auch eine sehr schmerzende Erkenntnis für alle recht und gerecht denkenden Menschen weltweit, vor allen Dingen für die jüdische Bevölkerung im Ausland, nicht nur in Deutschland, sondern erst recht noch in vielen anderen Staaten, wo zunehmend Antisemitismus, physische Gewalt, Ausgrenzung gegen jüdische Menschen im Zusammenhang mit dem Angriff auf Israel, wo Israel ja das Opfer war, zu beklagen waren. Und ich glaube, man hat hier gesehen, dass nicht mehr unterschieden wird bei den Israel-Hassern zwischen jüdischen Menschen, die durchaus auch Bürger anderer Nationen sein können, und von harscher Feindschaft gegen den Staat Israel. Hier hat sich gezeigt, dass das jüdische Volk insgesamt, auch die Juden außerhalb Israels, als Beschuldigte, als Schuldige angesehen werden, unabhängig davon, welche Einstellung sie zu dem Konflikt haben, ob sie links, rechts oder Mitte sind, ob sie religiös, observativ, orthodox sind. Juden generell auf der Welt haben heute einen sehr, sehr schwierigeren Stand, als es vor dem 7. Oktober noch der Fall war. Das strategische Ziel der Zerschlagung der Hamas konnte die israelische Armee eher nicht vollziehen. Sie stand kurz davor. Doch der Waffenstillstandsvertrag mit der Hamas hat ja dazu geführt, dass die israelische Armee den Waffenstillstand weitestgehend einhält, die Hamas leider nicht. Es gibt immer noch eine tote Geisel, die nicht herausgegeben wird. Und die Hamas weigert sich weiterhin, entwaffnet zu werden. Und dieser Waffenstillstandsvertrag hat ja die Hamas davor bewahrt, dass die IDF die Entwaffnung selbst vorgenommen hätte. Es war ein Durchbruch, weil er ein diplomatisches Meisterstück war. Das muss man einfach sagen. Eigentlich die gesamte arabische, auch islamische Welt mit Ausnahme des Iran haben diesem Waffenstillstandsvertrag zugestimmt und haben auch zugesagt, ihn zu unterstützen. Also das ist sicherlich ein Durchbruch. Es ist insoweit nur ein Zwischenschritt, wenn man es perspektivisch und vom Momentum her betrachtet, weil die Entwaffnung ein ganz wichtiger Schritt bei der Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens, nämlich in die nächste Phase, die Entwaffnung der Hamas, sie stagniert. Die Hamas weigert sich, entwaffnet zu werden. Und das ist momentan das größte Problem, das dazu führt, dass auch die vielen arabischen und auch islamischen, nicht-arabischen Staaten wie die Türkei davon absehen, momentan Soldaten in die ISF, also in die internationale Schutztruppe, zu entsenden, weil man sagt, mit unseren Waffenbrüdern der Hamas, vor allen Dingen die Türkei ist sehr eng mit der Hamas verbunden, auch die Ägypter, mit den Waffenbrüdern der Hamas wollen wir uns nicht anlegen. Solange die nicht entwaffnet sind, schicken wir keine Soldaten. Am Ende des Tages wird es dazu führen, dass die israelische Armee wieder mal diesen Job wird machen müssen. Der Hauptplayer hier ist US-Präsident Trump, der ja mehrere Ultimaten der Hamas, aber auch gegenüber der Hisbollah verkündet hat. Auch die Hisbollah lässt sich nicht entwaffnen. Auch das ist Teil des Waffenstillstandsabkommens mit dem Libanon. Und daher ist es schwer einzuschätzen, wie lange die Geduld des US-Präsidenten noch wehren wird, denn er will Erfolge vorzeigen. Papier ist geduldig, das Waffenstillstandsabkommen ist unterschrieben, aber die Umsetzung hakt eben an der fehlenden Bereitschaft, die Hamas zu entwaffnen. Die Lage ist relativ ruhig, deswegen ist Israel jetzt vielleicht nicht so in der Handlungsposition gedrängt. Dennoch wird mit großer Sorge beobachtet, dass die Hamas neue Kämpfer rekrutiert und auch versucht, neue Waffen einzuschmuggeln durch Drohnen aus Ägypten. Und das sind sehr besorgniserregende Umstände, die man in Israel natürlich beobachtet. Aber ob es jetzt von einem auf den anderen Tag wieder losgehen könnte, das wage ich aktuell noch zu bezweifeln. Ich glaube, die Versuche, dieses für vor allen Dingen US-Präsident Trump so wichtige Waffenstillstandsabkommen umzusetzen, werden weiterhin standhalten.
Konservative Medien haben, trotz steigender Beliebtheit, nach wie vor einen schweren Stand. Vor allem, wenn es um die Rolle als Konkurrenten steuerfinanzierter Staatsmedien geht. Seit 2020 ist die Zahl kleiner und großer Medien explodiert, denen von der Gegenseite eine wie auch immer geartete Nähe zum Konservatismus oder zur Rechten attestiert wird. Aber führt diese sich neu formierende Medienlandschaft zu einem größeren Umdenken? Wer prägt offensichtliche Wirklichkeit? Und gibt es eine mediale Schieflage? Darüber diskutierten wir mit Roland Tichy, dem Gründer und Herausgeber des Online-Magazins Tichys Einblick. Was bedeutet konservativ für Herrn Tichy im Journalismus?
Das ist eine furchtbar altmodische Geschichte, nämlich die Überlegung, dass die Nachricht im Vordergrund stehen muss und dass die Kritik ein Wesensbestandteil des Journalismus ist. Als Journalist ist man gewissermaßen derjenige, der Missstände auch aufdeckt, sie recherchiert, notfalls anprangert, darüber berichtet und zwar möglichst fair und ausgewogen. Und heute hat sich das ersetzt durch linken Propagandajournalismus, durch Haltungsjournalismus. Das ist die leninistische oder auf Lenin zurückgehende Vorstellung, auch von ihm so formuliert, dass Journalisten die Transmissionsriemen in der Gesellschaft sind. Man muss sich das ja so vorstellen, zu Lenins Zeiten gab es eine große Dampfmaschine oder ein Wasserrad und eine lange Achse und da waren Räder drauf und Lederriemen, die andere Maschinen angetrieben haben. Also Transmissionsriemen, das waren die entscheidenden Kraftübertragungsgeräte. Und Journalisten waren diejenigen oder sind im leninistischen Sinne diejenigen, die gewissermaßen die Weisheit des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei in die Bevölkerung transportieren. Und das erleben wir heute wieder im Haltungsjournalismus, der ja fordert, dass Haltung bezogen wird. Und die Haltung ist dann eben immer eine ganz bestimmte rot-grüne Haltung und die muss vermittelt werden. Und Fakten, Tatsachen zählen überhaupt nicht und Kritik richtet sich nur an diejenigen, die es wagen, diesem Haltungsjournalismus etwas entgegenzusetzen.
Was, wenn konservative Medien irgendwann selbst zum Mainstream gehören?
Das kann natürlich schon sein, dass wir zum Mainstream gehören. Das ist nicht auszuschließen. Nur Das Problem haben Medien auch früher immer schon gehabt. Ich meine, als Willy Brandt Kanzler wurde und später dann natürlich Helmut Schmidt, da hatte der Spiegel damals ein Riesenproblem. Ist groß geworden dadurch, dass er die CDU-Kanzler bekämpft hat bis aufs Messer. Und plötzlich waren seine Weggefährten an der Spitze der Regierung. Es gab eine echte Identitätskrise beim Spiegel. Er hat sie dann ein bisschen überwunden, aber nie so ganz. Also, wenn man aus der Rolle des Oppositionellen in die Rolle der Regierung kommt, hat man plötzlich ein Identitätsproblem. Das werden auch übrigens Politiker haben. Ja, also nehmen wir mal an, ein AfD-Mensch wird plötzlich irgendwo Ministerpräsident. Dann stellt sich die Lage für ihn natürlich auch ein bisschen anders dar. Er muss irgendwie konstruktiv mit den Sachen umgehen und muss aus der Rolle des Kritikers herauswachsen. Journalisten haben dabei meiner Meinung nach den einfacheren Job, denn sie können weiter kritisieren. Sie müssen jetzt nur die anderen kritisieren. Konservativer Journalismus ist kritischer Journalismus und nicht Transmissionsjournalismus. Konservativer Journalismus betrachtet die Wirklichkeit und stellt die richtigen Fragen an der Stelle und schaut den Mächtigen auf die Finger und recherchiert. Das ist ja die Aufgabe. Also wir tun genau das Gegenteil von dem, was die jubeln. Man muss sich, glaube ich, darüber im Klaren sein, und das ist das Grundsätzlichere, dass Konservatismus ja einen vorsichtigen Umgang pflegt. Einen vorsichtigen Umgang, weil man skeptisch ist gegenüber Utopien. Also Utopien, große Versprechungen, betrachtet man als Konservative und folglich auch als konservativer Journalist eher misstrauisch. Die große Transformation Deutschlands in eine CO2-freie Wirtschaft, in der alle Menschen glücklich sind und mit der Hälfte der Arbeitszeit ein Vielfaches des derzeitigen Wohlstands schaffen und das ganz ohne Energie. Ich übertreibe ein bisschen. Diese grüne Utopie der großen Transformation, der war ich immer skeptisch gegenüber. So wie Vorfahren unseres Journalismus auch kritisch gegenüber den Utopien des Sozialismus waren. Und das hat sich ja dann herausgestellt, dass der Sozialismus eben nicht diese Befreiung der Menschen aus Unfreiheit, Not und Sorge mit sich gebracht hat, sondern die Verschärfung von Unfreiheit, Not und Sorge. Also Konservative zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie einen klugen Blick auf das Erreichte haben und einen distanten Blick, einen kritischen Blick auf das Versprochene. Wir glauben den Versprechungen nicht.
Silvester 2015 in Köln. Hunderte Frauen wurden von arabischen und nordafrikanischen Männern bedrängt, begrapscht und in einigen Fällen auch vergewaltigt. Die Kölner Silvesternacht war ein Menetekel im Hinblick auf die Veränderung der inneren Sicherheit Deutschlands durch Massenmigration aus Afrika und arabischen Staaten. Welche Konsequenzen gab es für die Täter? Darüber berichtete Monika Glückelhofer vom Verein Frauenheldinnen.
Das war ja wirklich grotesk, wenn man im Nachhinein drauf guckt, selbst wenn man es begleitet hätte damals. Es gab am nächsten Tag eine Pressemitteilung, dass die Silvesternacht friedlich verlaufen ist, was ja schon mal nicht stimmte. Und dann war es ein großer Zusammenschluss an Vertuschung eigentlich. Also es sollte gar nicht rauskommen. Und die Medien haben auch einfach wirklich versagt. Also nicht nur die Polizei hat versagt, die ja an dem Abend machtlos daneben stand. Man hat die Bilder gesehen, dass da diese jungen arabischstämmigen Männer die Frauen eingekesselt haben. Vorher haben sie den Dom beschossen. Also um 18 Uhr war die Silvestermesse im Dom und da flogen schon Raketen an den Dom. Und das spätestens hätte ja eine gewisse Aufmerksamkeit gebraucht, dass da vielleicht Gefahr im Verzug ist. Aber selbst da hat die Polizei nicht reagiert. Das war erstens die Polizei, dann waren es die Medien. Der WDR ist ein Steinwurf davon entfernt. Kann mir auch niemand erzählen, dass die nichts mitgekriegt hätten. Und dann ging es so weiter. Auch die Stadt hat nicht reagiert. Es war ein großes Versagen auf breiter Ebene. Unterm Strich, und das ist eigentlich noch der nächste Skandal, sind wirklich nur 3 Täter wegen Sexualdelikten überführt worden. Und nur einer kam ins Gefängnis dafür. Also auch das ist ein großes Versagen, dass die Täter nicht dingfest gemacht werden konnten. Und ich glaube nicht, dass sie es nicht konnten, sondern dass der Wille gar nicht da war. Also da zeigt sich einfach dieses große Versagen und diese große Verschleierung des islamischen Fundamentalismus. Es durfte nicht ausgesprochen werden, dass das muslimisch geprägte junge Männer waren, die einen großen importierten Frauenhass mitbringen. Und das war eine Jagd auf Frauen im öffentlichen Raum. Und das war das Signal, ihr habt im öffentlichen Raum überhaupt nichts zu suchen. Das sind Attacken, die kannte man bis dahin nur aus dem arabischen Raum. Und jetzt ist das einfach zum ersten Mal im großen Stil im Westen passiert, in Deutschland passiert. Und das sollte einfach vertuscht werden.
Das heißt, hunderte Straftäter sind straffrei davongekommen.
Ganz genau so ist es. Und das ist natürlich ein fatales Signal, erstens für die Täter und zweitens für alle anderen auch. Du kannst hier belästigen, du kannst sexuelle Übergriffe verüben und es passiert dir nichts. Frauen werden nicht geschützt und ihr behandelt Frauen wie Freiwild. Und sie werden auch in ihrem Land nicht geschützt. Die Polizei hat versagt, dann ist damals der Polizeipräsident auch gegangen worden und es hat aber nicht Konsequenzen gegeben. Bei der Polizei nicht, bei der Stadt nicht, die Medien haben versagt. Normalerweise sind ja die Medien auch nochmal eine Kraft, die dann aufdecken, was an anderer Stelle vertuscht werden soll. Und die Stadt hat versagt. Also das sieht man jetzt auch weiter, weil nicht viel passiert ist seitdem. Wenn man jetzt auf heute guckt, 10 Jahre später, es ist nicht viel passiert, um die Sicherheit von Frauen zu erhöhen oder überhaupt die Sicherheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten. Und die Justiz hat meiner Meinung nach auch sehr versagt, weil natürlich hätte da mehr bei rumkommen müssen. Also man muss sich das nur vorstellen in anderen Zusammenhängen. 1300 Strafanzeigen und davon kommt dann eine Verurteilung raus. Das kann nicht sein. Unsere Forderungen sind ganz klar. Man muss die Missstände erstmal benennen. Das ist ja das Erste, was nicht benannt ist, was in der Tabuzone ist. Das ist ja nicht Realität, also da schaut man weg. Wir verlangen, dass endlich das Tabu gebrochen wird. Also dass Merz da einmal sagt, das Stadtbild, das war ja ein Riesenaufschrei, das war ja auch so eine halbherzige Aktion, zu sagen, das Stadtbild, jeder und jede wusste, worum es geht, nämlich die zunehmende Vereinnahmung von öffentlichem Raum durch Migration. Und man muss es benennen, und zwar nicht wie der Kanzler, so halbherzig, sondern einfach klare Fakten benennen, so wie wir das tun. Und wir verlangen von der Politik erstens, dass diese Fakten benannt werden und zweitens, dass scharf gegen Täter vorgegangen wird, dass es überhaupt einen Willen gibt, die Täter ausfindig zu machen und sie zu benennen und sie dann entsprechend zur Verantwortung zu ziehen. Das ist natürlich dann auch mit Ausweisung verbunden und vor allem auch mit schneller Handlung, weil es macht auch keinen Sinn, dann 2 Jahre später mal zu handeln. Das ist ja überhaupt so in der Justiz, die ja völlig unterbesetzt ist, dass Prozesse erst viel später stattfinden. Dann gibt es ja auch keine Verantwortung dafür auf Täterseite. Und das muss sich fundamental ändern, nicht nur in Köln, sondern in ganz Deutschland.
Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer muss sich wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten und wird den Jahreswechsel im Gefängnis verbringen. Seit einem Jahr läuft gegen ihn ein Korruptionsprozess am Oberlandesgericht München. Dabei geht es um die sogenannte Aserbaidschan-Connection. Fischer und andere CDUler sollen vom Regime in Baku Geld und Geschenke angenommen haben. Wie unfair dieser Prozess teilweise verläuft, erklärte Kontrafunk-Korrespondent Frank Wahrlich.
Fischer war immer ein Konservativer, ein ausgesprochen Konservativer, direkt gewählt. Karlsruhe-Land war sein Wahlkreis und da war er 22 Jahre lang Abgeordneter. Fischer war ein guter Netzwerker und zwar ein konservativer Netzwerker. Er hatte zum Beispiel den liberal-konservativen Kreis im Bundestag um sich herum versammelt. Da gab es konservative CDU-Abgeordnete und auch liberale Politiker und auch noch Leute aus der Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel ich, die sich dort in einem Kreis getroffen hatten und haben über Politik gesprochen. Das hat auch Kanzlerin Merkel und die Fraktionsführung mitbekommen. Und klar war, hier ist eine dezidiert konservative Gruppe, die sich, sagen wir, für Atomkraft einsetzt, die Corona-skeptisch werden sollte später und die nicht alles gut fand, was eine Kanzlerin Merkel mit ihrer Machtvollkommenheit damals im Bundestag alles anstellen konnte.
Was wird Fischer konkret vorgeworfen?
Dass er Einfluss genommen hätte auf Abstimmungen im Europarat und auch im Bundestag zum Vorteil von Aserbaidschan. Was diese Abstimmungen gewesen sein sollten oder ob die eine Stimme von Fischer entscheidend gewesen sein sollte, das kann auch das Gericht nicht herausfinden und auch nicht benennen, was die Vorteile von Aserbaidschan gewesen sein sollen. Das ist auch nicht Sache dieser Gerichtsverhandlung, sondern es geht darum, dass er zwischen 2011 und 2015 rund 15.000 Euro bekommen haben sollte von Aserbaidschan, von der Regierung. Die Regierung in Aserbaidschan bestreitet das. Und Fischer muss nachweisen, weil offenbar die Staatsanwaltschaft in München nicht in der Lage ist, also Fischer muss nachweisen, dass diese Geldzahlungen, die auf sein Privatkonto gingen, die von ihm getätigt wurden, dass das keine Bestechungsgelder waren, sondern dass diese Gelder aus anderen Quellen stammten. Darum geht im Grunde dieser Prozess und er ist ein Indizienprozess. Da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ist ein Abgeordneter, der rund 12.000 Euro im Monat verdient, bestechlich für 20.000 Euro, die zum Teil in kleinen Tranchen über Jahre auf sein Privatkonto eingezahlt wurden. Fischer hat sich immer vehement dagegen gewehrt und sagte, nein, das stimmt nicht. Und er sagte, das eine Geld stammt aus einem Autoverkauf. Wir reden auch über eine Zeit, die schon fast 15, 20 Jahre vorbei ist. Andere Gelder seien eben Reisekostenabrechnungen gewesen, die er beim Europarat Geld gemacht hätte und das Gericht sagt dann jeweils, das glauben wir nicht, das untersuchen wir auch gar nicht, sondern wir gehen davon aus, dass diese Gelder aus Aserbaidschan an sie geflossen sind und sie haben dann vertrauensselig oder dumm, wie sie waren, das Geld auch noch selbst auf ihr Privatkonto eingezahlt. Das sind dann Einzahlungen von einigen tausend Euro. Fischer sagte, Gelder, die auf sein Privatkonto von ihm eingezahlt wurden, das seien Reisekostenabrechnungen gewesen. Dazu muss man wissen, beim Europarat konnte man eine Reisekostenabrechnung stellen, aber die Summe bekam man dann bar ausgezahlt. Da sagt das Gericht, das glauben wir nicht, das untersuchen wir auch gar nicht. Und da wird es im nächsten Jahr einen Beweisantrag geben, denn der jetzige Außenminister Wadefuhl in der betreffenden Zeit hatte der auch mit dem Europarat zu tun und hat auch Reisekosten geltend gemacht, die von Schleswig-Holstein, da kommt Wadefuhl her, nach Straßburg ging. Und da möchte Fischer und auch die Verteidigung wissen, wie haben Sie, Wadefuhl, damals abgestimmt? War denn Fischer der Einzige, dem vorgeworfen werden kann, dass er als Einziger im Sinne von Aserbaidschan dort abstimmte? Oder gab es noch mehrere Abgeordnete? War es vielleicht sogar die Mehrheit der konservativen Fraktion, die genauso abstimmte wie Fischer? Das alles untersucht ein Gericht nicht. Und wir haben es ja mit einem ganz ausgesprochen neuen Prozess zu tun, Korruption von Abgeordneten. Da sind die Gesetze erst jüngst erlassen worden. Und wenn man einen solchen Prozess führt, dann hat die Staatsanwaltschaft auch die Aufgabe, entlastende Momente für den Angeklagten zu untersuchen oder gar zu finden oder zu bewerten. Und das, was Fischer als Beweisantrag einbringen will, das sind solche Sachen, dass er erklären kann, woher das kommt. Und dass die Indizien, die von der Staatsanwaltschaft geltend gemacht werden, im Grunde hinfällig sind.
Dass sich die Medienlandschaft zu Ungunsten der Staatsmedien verändert, zeigt die Aufdeckung des jüngsten Skandals im US-Bundesstaat Minnesota durch einen jungen YouTuber namens Nick Shirley, der immer im Beisein eines lokalen Privatdetektivs einen milliardenschweren Sozialbetrug aufdeckte und eine 42-minütige Dokumentation darüber drehte. Im Fokus stehen staatliche Förderprogramme und Kindertagesstätten für Somalis und die Rolle von Gouverneur Tim Walz. Kontrafunk-Amerika-Experte Colin McMahon erklärte Näheres.
Die Korruptionsvorwürfe in Minnesota bezüglich der somalischen Gemeinde, die gingen ja schon vor einem Monat los, als der Autor Chris Rufo über die Geldabflüsse nach Somalia und möglicherweise sogar an die Al-Shabaab-Terrormiliz geschrieben hat. Und da wurde das schon groß thematisiert und man hat festgestellt, dass die Sozialleistungen in Minnesota scheinbar systematisch benutzt wurden, um Gelder abzuzwacken für Leistungen, die niemals erbracht wurden. Und dort reihenweise Scheinfirmen, Tarnfirmen gegründet wurden, hauptsächlich in Minneapolis, der Hochburg der somalischen Gemeinde von ungefähr 80.000 in Minnesota. Und das hat jetzt neuen Auftrieb bekommen durch dieses sensationelle Video von Nick Shirley. Das kann ich wirklich auch jedem Kontrafunk-Hörer nur ans Herz legen, sich dieses Video anzugucken, weil es hatte wirklich auch komödiantisches Potenzial. 130 Millionen Mal ist es geguckt worden und zeigt wirklich, wie die Alternativmedien es fast eigenhändig schaffen, die Debatte zu verändern, weil die Mainstream-Medien, die schweigen dieses Thema nach wie vor tot. Nick Shirley hat sich einen Kenner angelacht, einen Menschen, den er nur als Dave kennzeichnet. Es wäre interessant zu wissen, wer dieser Herr ist. Der wollte nicht mit seinem Nachnamen offensichtlich in die Öffentlichkeit treten, aber hat da 10 Jahre schon recherchiert, was diesen Sozialbetrug angeht. Und da geht es hauptsächlich um Kitas, die nur zum Schein existieren, die mit geschwärzten Fenstern und von außen kaum einsehbar, nur mit irgendwelchen Schildern von außen zu sehen sind, wo niemals irgendwelche Kinder beobachtet wurden. Und der Nick Shirley und sein Dave klappern dann ungefähr 8 dieser Kitas ab und versuchen da ein fiktives Kind anzumelden und werden da brüsk abgewiesen an der Tür von somalischen Damen mit Kopftüchern, die kaum Englisch sprechen, bis hin zu teilweise, dass sie die Polizei rufen wollen und diese Leute der Drangsalierung bezichtigen, nur weil sie versuchen, ein Kind an ihrer Kita anzumelden. Und das hat ja wirklich auch komödiantisches Potenzial, vor allem weil der Nick Shirley das so sehr lakonisch rüberbringt. Er bleibt immer sehr höflich, das muss man wirklich bewundern. Er wird nicht ausfallend oder aufgebracht. Sein Partner Dave ist eher so von der aufgebrachten Sorte. Aber er führt das grandios vor und das hat jetzt Kreise gezogen bis hin nach Washington. J.D. Vance, der Vice President, hat das Video geteilt und Elon Musk. Und die reden jetzt ganz offen auch nicht nur über Sozialbetrug, sondern auch über Wahlbetrug. Bei dem ersten Skandal, der aufkam mit der Corona-Kinderspeisung, da ging es um 250 Millionen Dollar. Bei diesen Kitas geht es auch um eine ähnliche Summe, wobei das Ausmaß noch nicht ganz klar ist. Zuerst sprach die Staatsanwaltschaft von 2 Milliarden und jetzt werden 9 Milliarden Dollar spekuliert. Wobei das ganze System wahrscheinlich nicht nur in Minnesota existiert, sondern landesweit. Minnesota ist ja eher ein kleiner, beschaulicher Bundesstaat. Und wenn man sich dann Staaten anschaut, wie Kalifornien zum Beispiel, in dem auch schon jetzt von Sozialbetrug die Rede ist, dann kann das natürlich viel, viel größer werden. Anscheinend hat der Bundesstaat Minnesota da überhaupt keine Aufsichtspflicht ausgeübt. Sie haben einfach dieses Geld überwiesen und nie die Erbringung dieser Leistungen abgefragt. Angeblich wurden diese Kindertagesstätten alle 6 Monate besucht, aber das kann man sich nicht vorstellen bei diesen abgewrackten Ortschaften, die man da sieht, die angeblich Kindertagesstätten sein sollen. Es ging wohl los mit der Corona-Krise, als die berüchtigte Abgeordnete Ilhan Omar mit Al-Shabaab und Terrorbezug aus der somalischen Gemeinde dort ein Gesetz eingeführt hat für die Kinderspeisung, in der der Passus gestrichen wurde, dass die Speisung vor Ort und persönlich stattfinden muss. Das heißt, es konnten Mahlzeiten ausgegeben werden an Eltern, die sie einfach abholen konnten für ihre Kinder. Und das hat dem Betrug Tür und Tor geöffnet, weil man einfach nur da Leute auf einer Liste eintragen konnte und behaupten, sie hätten Leistungen bekommen. Eine Kita, die aus einem Zimmer im 2. Stock betrieben wurde, hat angeblich jeden Tag 2000 Kinder gespeist, die es eigentlich gar nicht gab. Also da wurden Leute in die Listen eingetragen, die haben wiederum Kickbacks bekommen. Die Familien haben für solche Dienstleistungen bis zu $1,500 im Monat bekommen, einfach fürs Nichtstun. Und das restliche Geld wurde dann von diesen Scheinfirmen eingestrichen. Also Nick Shirley hat ein Gebäude besucht, in dem angeblich 20 Pflegefirmen ansässig sind, alle mit demselben Leistungsprofil, eine rivalisierende Firma neben der anderen. Und es waren eigentlich nur Türschilder und Adressschilder, die man benutzen konnte, um staatliche Leistungen abzugreifen.
Bulgarien ist zum Jahreswechsel als 21. Land der Eurozone beigetreten. Präsident Rumen Radev bezeichnete die Euro-Einführung als letzten Schritt der EU-Integration Bulgariens. Welche Folgen der Beitritt für die Bulgaren hat, erläuterte der Journalist und Osteuropa-Experte Boris Kalnoki.
Man kann schon so viel sagen, dass Bulgarien zwar den Euro hat, aber keine Regierung und keinen Haushalt in Euro. Die Regierung ist ja zurückgetreten aufgrund der Proteste. Und weil sie zurückgetreten war, konnte auch der Haushalt nicht verabschiedet werden, beziehungsweise die Proteste richteten sich sowieso gegen den Haushalt. Der erste Haushalt war in der Geschichte des Landes, der in Euro gerechnet war. Mit anderen Worten, das Land hat jetzt den Euro, es hat aber keinen Staatshaushalt in Euro, sondern in Lever. Also im Sinne des Staatshaushaltes dürfte das zu Schwierigkeiten führen. Und das Land hat auch keine wirkliche Regierung. Es gibt eine amtierende Regierung, wo alle sich spinnefeind sind. Wahlen wird es im Frühling geben. Es gibt einen starken russischen Einfluss in Bulgarien und den möchte man natürlich kontern. Die gesamte Denkweise der EU ist ja inzwischen dominiert vom Konflikt mit Russland. Und falls man etwas tun kann, um Bulgarien vor noch mehr russischem Einfluss zu bewahren oder enger an sich zu binden, dann tut man das natürlich gerne. Die Mehrheit der Menschen wollen den Euro nicht. Es gibt ein Trauma, Inflationstrauma in Bulgarien. 1996, 97 gab es eine Hyperinflation, die das Land an den Rand des Ruins gebracht hat. Und man fürchtet auch jetzt einen Inflationsschub. Die Gehälter sind niedrig, die Preise sind schon jetzt hoch. Wenn sie nochmal erheblich wachsen durch die Einführung des Euro, dann fürchten zumindest jene, die im Inland leben und dort alles in der örtlichen Währung bisher beglichen haben, die also nicht reisen in andere EU-Länder, was natürlich praktisch ist, wenn man dieselbe Währung hat wie zu Hause. Die Rentner beispielsweise, Lehrer, also alle, die relativ wenig Geld verdienen und im Inland bleiben, die haben Angst vor einem Inflationsschub. Die interessanteste Frage wird aber nie gestellt, warum will eigentlich eine Regierung, der doch die Bevölkerung immer Korruption vorwirft, warum will die den Euro einführen? Warum will insbesondere Boyko Borissow, ein mehrfacher Ministerpräsident, gegen den sich die ganzen Antikorruptionsproteste richteten, also nieder mit Borissow, denn er ist korrupt, warum ist das der Mann, der die Einführung des Euro forciert hatte? Also man möchte den Mann weghaben wegen Korruption, der eigentlich die Einführung des Euro forciert hat. Und er ist derjenige, der auch noch dann die Regierung gesprengt hat, indem er die Teilnahme seiner Partei an der Koalition kündigte. Also das ist alles hochkompliziert. Hierzu muss man wissen, dass Borissow, also dem ja Korruption vorgeworfen wird von der Bevölkerung, hier muss man auf die Hyperinflation von 96, 97 zurückgehen. Und damals wurde eine internationale Währungsaufsichtsbehörde eingeführt. Die sollte darauf achten, dass Haushaltsdisziplin gewahrt wird und die Staatsschulden nicht in den Himmel steigen. Als Folge dessen hat Bulgarien heute eine sehr niedrige Schuldenquote. Die Staatsverschuldung liegt bei 24%. Das vergleichen wir mit Deutschland, da, wo es, glaube ich, bei 62% liegt. Sieht man also gleich, dass das ein positiver Wert ist. Nun, mit der Einführung des Euro entfällt diese Währungsaufsichtsbehörde. Man kann also wieder fröhlich Schulden machen. Und das ist natürlich dann Geld, das potenziell wieder in diverse Taschen wandern kann.
Für die in Berlin ansässige Bibliothek des Konservatismus war es ein hartes Jahr. Nach jahrelanger und unproblematischer Zusammenarbeit kündigte der gemeinsame Bibliotheksverbund plötzlich der Bibliothek die Nutzung der Fernleihedatenbank. Ein existenzgefährdender und auch kulturell inakzeptabler Schritt, denn die Bibliothek des Konservatismus beherbergt einzigartige Bücher, die nur dort gefunden und studiert werden können. Hier wurde ein Teil deutscher Büchertradition gecancelt. Manch einer sprach sogar von moderner Bücherverbrennung. Wir sprachen mit Bibliotheksleiter Dr. Wolfgang Fenske über konservatives Denken im Jahr 2026 und über die Bedeutung von Tradition für politische Zukunftsentwürfe.
Der Konservatismus bleibt insofern immer aktuell und hat insofern immer eine Zukunft, als er nach Überzeugung der Konservativen ja in der Lage und imstande ist, die Grundfesten des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu definieren und zu beschreiben, die auch in Zukunft und im Jahr 2026 erforderlich sein werden. Das heißt, Konservatismus ist eigentlich kein Rückblick in die Vergangenheit um ihrer selbst willen, sondern ein Rückgriff auf die Vergangenheit, um die Zukunft zu gestalten und zu sichern. Wir sind ja eine wissenschaftliche Spezialbibliothek. Das heißt, zu uns kommen Leute, die wissenschaftlich über Themen des Konservatismus arbeiten. Und ja, die, die das tun, die haben dann, so hoffen wir, und davon gehen wir aus, natürlich auch eine gewisse multiplikatorische Wirkung. Sei es nun, wenn hier Diplomarbeiten geschrieben werden, Doktorarbeiten oder Gelehrte sich hier auf ihre Lehrveranstaltung vorbereiten, dann sind das doch immer Inhalte, die dann auch weiter Verbreitung finden. Und ja, das ist die Aufgabe letztlich von Bibliotheken, von wissenschaftlichen Bibliotheken, Medien, in unserem Fall also Bücher bereitzustellen, die der Vermehrung des Wissens dienen. Ich denke, die Konservativen selbst stehen auf der Probe, weil der klassische Konservatismus natürlich von Voraussetzungen lebt, die heute teilweise gar nicht mehr vorhanden sind. Ich sage mal, der Konservatismus, der sich im Gegenüber etwa zur Aufklärung und der Französischen Revolution formuliert hat, der hat ja etwa einen deutlich transzendenten Hintergrund, auch als einen Gottesbezug. Der fehlt uns Heutigen, der fehlt auch uns heutigen Konservativen oft. Und er hatte, das war eine zweite Stütze stets im Denken, natürlich auch immer einen positiven Vaterlandsbezug, einen positiven Bezug zur eigenen Nation. Auch dieser Bezug ist unter Konservativen oder wenn wir es anders fassen wollen, unter Rechten, sicherlich so heute nicht mehr eindeutig gegeben. Ja, sodass sich Menschen, Intellektuelle, die zu diesem Lager gehören, dann die Frage stellen müssen, in welche Richtung soll es gehen? Also ganz beispielhaft ist es ja ein Topos unter Konservativen, dass sie von einem eher skeptischen, pessimistischen Menschenbild ausgehen, das ein Stück weit kompensiert wird durch Institutionen, die den Menschen und einer Gesellschaft das Zusammenleben ermöglichen. Wenn sie nur als Konservativer sehen, dass diese Institutionen sich selbst in Frage stellen und ja, dadurch wenig attraktiv sind, ob das nun die Bundeswehr ist, ob das Gerichte sind beispielsweise, ob das von mir aus auch ein Bundesamt für Verfassungsschutz ist, ob das in einem ganz anderen Bereich die Kirchen sind. Also Institutionen, die eigentlich sozusagen den Menschen in seinen alltäglichen Vollzügen entlasten sollten, aber eigentlich selbst mehr und mehr fragwürdig werden, dann steht die Frage im Raum, worauf sich Konservative in Zukunft berufen können. Wir haben ja mittlerweile sogar Überlegungen, ja, kann man überhaupt noch den Wehrdienst bejahen? Könnte man noch zur Bundeswehr gehen, um Deutschland zu verteidigen? Dann gibt es also aus dem rechten Milieu auch Stimmen, die sagen, nein, dieses Deutschland nicht mehr. Also ich denke, der Konservative war immer so gestellt und bleibt, denke ich, auch aufgefordert, durch die Symptome der Gegenwart hindurch das Eigentliche, wenn Sie so wollen, den metaphysischen Kern dessen zu erfassen, was er da vertritt. Ich sage mal, trotz woker Kirchen den Gottesbezug nicht aufzugeben, trotz höchst fragwürdiger Regierungen und beschädigte Institutionen, den Staat dahinterliegend immer noch als solchen zu erkennen und zu bejahen. Ich denke, ohne das wird es Konservatismus nicht geben. Und ich denke, das wird die Herausforderung nicht nur im neuen Jahr, sondern auch in der näheren Zukunft werden, dass der Konservative sich darauf besinnen muss, was will er? Denn nur in der Negation zu verharren, das wird nicht zum Erfolg führen. Wenn Sie als Konservativer das verteidigen und vertreten wollen, was eigentlich im Augenblick gar nicht sichtbar, gar nicht greifbar ist, sondern sozusagen auf einer dahinterliegenden Ebene liegt, dann ist das natürlich eine größere intellektuelle Kraftanstrengung und bedarf auch größerer Überzeugungsarbeit im politischen Alltagsdiskurs. Gerade mit Leuten, die rechtem Denken nahestehen, die dann sagen, ja, was soll ich denn noch mit all dem, das liegt doch alles zu Bruch, und die dann sich am Ende noch eine Revolution oder einen Systemwechsel herbeiwünschen, weil sie gar nicht sehen, wo das, was vorfindlich ist, überhaupt noch repariert werden kann.
Im Kampf gegen den Drogenhandel haben die USA kürzlich erstmals das venezolanische Festland angegriffen. Genauer die Hafenstadt Maracaibo. Vorher gab es bereits Angriffe auf venezolanische Boote. Ziel dieser Angriffe ist es, den Drogenhandel in Richtung USA zu unterbinden. Ist eine weitere Eskalation zu befürchten? Wir fragten unseren Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer.
Es gab ja nur diese Ankündigung von Präsident Trump und es gab übrigens mehrere Explosionen. Es war nicht so klar, wo dieser Angriff überhaupt stattgefunden hat. Trump redete von einer Hafeninstallation, die von Narkoboten benutzt worden sei. Petro redet von einer Kokainfabrik, also wo Pasta Basica zu Kokain verarbeitet werde. Das alles ist ziemlich unklar und ich glaube, das ist auch Teil dieser Strategie. Man will von den Seiten der USA auch eine Unsicherheit schaffen, was klar ist, dass dieser Druck, der nun jetzt schon seit über einem halben Jahr aufgebaut wird, also sukzessive aufgebaut wird und eigentlich immer mehr eskaliert, der soll vor allem eine psychologische Wirkung haben. Es bleibt immer vieles im Ungewissen, es gibt keine ganz klaren Informationen. Die Informationen sind zum Teil widersprüchlich und das ist eben auch Teil dieser Strategie, glaube ich, dass man eben die Öffentlichkeit, auch das Regime in Caracas, im Ungewissen hält. Nun ist die Frage, diese Reaktionen, die ich schon eingangs erwähnt habe, was bedeutet das nun? Man kann sie interpretieren, ja, als Zeichen der zunehmenden Orientierungslosigkeit oder Verzweiflung. Es kann aber auch heißen, dass die Regierung, dass das Regime, die Diktatur in Venezuela, und es ist zweifellos eine Diktatur, es ist zweifellos eine kriminelle Diktatur, und dass die irgendwie den Deal mit Trump suchen. Und was man auch sagen kann, wenn man da versucht, einen gemeinsamen Nenner mit diesen verschiedenen Angriffen, also zuerst eigentlich die Migration, die gestoppt wurde, die illegale Migration, dann diese Drogenboote, die gesprengt wurden, obwohl eigentlich ja der Import von Drogen von Venezuela in die USA, das ist nur ein kleiner Teil der Drogenimporte in die USA, aber für Venezuela, für das Regime ist das eben eine wichtige Geldquelle und jetzt eben noch diese Öltanker. Und das deutet doch alles darauf hin, dass die amerikanische Regierung eben die Strategie verfolgt, das Regime finanziell auszuhungern, indem man die ganzen kriminellen Geschäfte, in die das Regime zweifellos involviert ist, dass man diese Geschäfte trockenlegt. Das Regime in Venezuela, und das war schon unter Hugo Chavez so, das ist bis über die Ohren in den Drogenhandel verstrickt. Und nicht nur den Drogenhandel, es gibt also kriminelle Aktivitäten aller Art. Ein ganz großes Thema ist der Raubbau. Also das sind Rohstoffe aus illegalem Abbau, Gold, das im Amazonas gewonnen wird, aber auch Diamanten oder Smaragde, und die dann unter Missachtung aller Umweltnormen und Menschenrechte, die da gewonnen werden und über Venezuela auf den Weltmarkt gelangen. Das ist eine Tatsache. Das wissen wir von Dissidenten, das wissen wir von Prozessen. Wahrscheinlich ist allerdings Venezuela nicht entscheidend für den amerikanischen Markt, sondern es ist eher so, dass die meisten Drogen, die in die USA gelangen, die kommen ja über Mexiko. Die kommen nicht direkt über Venezuela. Venezuela hat dann vielleicht vor allem auch noch bei der Geldwäscherei spielt das noch eine Rolle. Aber entscheidend ist, dass diese Einkünfte für dieses Regime, für diese Diktatur in Venezuela ganz lebenswichtig sind. Und da versuchen die USA natürlich dieses Regime trockenzulegen, diese Geldströme trockenzulegen. Und das dürfte der wahre Hintergrund sein. Und die große Frage ist für mich, ob Donald Trump wirklich einen Regime-Change in Caracas will. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Er selber spricht nie von Regime-Change. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob der überhaupt einen Regime-Change will.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Zum Jahresstart bringen wir um 20.05 Uhr ein Musikspezial von Argus Ohren zum Thema Liebe und Entspannung. Wir hören uns wieder am 10. Januar ab 2 Uhr morgens. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.